Heiko kann ja auch noch mal einfach hier so jetzt hier diesen Part einfach mal kurz so an den Anfang reinschneiden, so ja, die erste halbe Stunde könnt ihr ja skippen, wenn es euch nicht interessiert.
Nein, nein, wir möchten ja umfänglich ansprechen.
A try.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
So, herzlich willkommen zurück, Folge 143 des Gadgetfunk. Ich lasse mich jetzt diesmal nicht mehr ablenken und wir ziehen diese Anmoderation durch. Und im Vorgespräch hat sich ergeben, dass wir heute ganz, ganz hohe Unterstützung von oben haben, nämlich Pater Heiko ist wieder im Studio, um uns auf den rechten Weg zu bringen. Seid willkommen,
Pater. In nomine Patris.
In nomine Heiko.
Spiritus Sanctus. Schönen guten Abend, ihr Schergen, Herren vor dem Herrn. Was auch immer, Pharisäer und Ungläubige, schön euch wiederzusehen und zu hören.
Das ist das richtige Vokabular zu Ostern.
Ha, oh ja, aber bevor ich hier alte Messdiener-Geschichten raushau, schönen guten Abend, Marian.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, ich grüße euch sehr. Hallo Heiko, hallo Carsten. Und was war Hashtag Nummer 1 auf Twitter in Deutschland? Jesus.
Nein.
Doch. Oh. Wenn wir schon hier bei Sanctus und Spiritus und hast du nicht gesehen, dann wollte ich den jetzt auch noch raushauen.
Ja, stark.
Ja, Junge. Ja, ja, Ostern steht ja vor der Tür.
Marian weiß Sachen. Drum haben wir ihn wieder dabei.
Also, wenn es was gibt, was niemand wissen muss, dann frag mich. Ich weiß das.
Ich frage mich jetzt gerade, wie es dich in so eine Social-Media-Plattform wie Twitter verschlägt. Aber wahrscheinlich hast du wieder
subversiv Code bearbeitet. Nein, ich habe es heute Morgen beim Morgenmagazin gesehen. Da war ein Screenshot von Twitter.
Okay.
Boa rettet die Konversation.
Okay. Sehr schön. Weltbild steht wieder gerade.
Freut mich.
Ich dachte schon, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht, was Marian und ich uns heimlich in unserem zweiten Leben für Social Media Verbal Battles liefern, über Sinn und Unsinn von Xing-Profilen zum Beispiel. Oder LinkedIn-Auftritt. Und, ja. Aber das machen wir heute nicht. Heute machen wir ganz viel Sport, habe ich beschlossen.
Oh ja.
Na, das klingt immer im Ohr des Zuhörers, wie viel Sport das wird, ne?
Ja, aber ja, Verbalsport, nur Verbalsport, nicht auf gar keinen Fall selber machen.
Raus. Was gibt's denn Neues im Sport, außer dass Bayern einen neuen Trainer hat und so?
Ja, wollen wir da? Nee, da gehen wir nicht hin, oder?
Weiß ich nicht. Aber die spielen doch gleich, oder?
Die in 10 Minuten.
Haben wir schon den verbalen Timestamp gegeben, dass wir heute Dienstagabend haben? Was haben wir denn eigentlich? Den 4.4.
Richtig.
2023.
Ja. Genau. 10 Minuten vor Anpfiff des Pokalspiels Freiburg in München. Ja. Ja, um Fußball können wir auch, hätte ich aber an Nummer 2. Das erste wichtige Ding, was mir die Woche über untergekommen ist, die MLB läuft ja seit letzter Woche wieder.
Was ist das? Eine Baumesse?
Sowas ähnliches. Die verwerten alte Holzstämme und machen Baseballschläger draus. Major League Baseball.
Oh, Major, okay.
Major League Baseball, die 122. Saison läuft seit dem 30. Was sagt ihr dazu?
Das ist
122. Ja,
1901. Ja. Lass mal sehen. Älter als die Bundesliga.
Wenn die sonst keine Historie und Geschichte haben, da haben sie was.
Ist aber nicht durchgängig, weil wurde während des Zweiten Weltkriegs teilweise ausgesetzt.
Naja, bei uns fanden ja auch während dem Kosovo-Krieg keine Fasnacht zum Züge statt. Was ich ziemlich schräg fand an der Stelle übrigens. Ne?
Ja, weil das
beim
war.
Beim Ukraine-Krieg hat es keinen interessiert.
Das stimmt.
Na, man gewöhnt sich an alles.
Das ist krasse Nummer.
Ja, aber bevor wir hier Carstens MLB-Thema abwürgen.
Nee.
mit deutschen Fasnacht, hau raus, Carsten.
Ja,
was gibt es da für News?
Es gibt neue Regeln. Zum ersten Mal.
Es gibt neue Regeln.
Die Commission Also wie sagt man das? Das oberste Board der Major League Baseball hat ziemlich gravierende Regeländerungen durchgesetzt. Und warum? Eigentlich habe ich nämlich erwartet, dass beim Intro sowas von euch kommt wie, Baseball, echt langweilig. Und das Problem, wenn ihr das gesagt hättet, wäre, dass ihr gar nicht Unrecht gehabt hättet. Ganz schön viel Konjunktiv. Aber ihr habt mir mein Intro versaut und darum muss ich jetzt andersrum das Pferd aufzäumen.
Also, was möchtest du uns damit jetzt sagen, Carsten? Dass Baseball grundsätzlich ein langweiliger Sport ist?
In der Perzeption. Also ich würde natürlich niemals nicht würde ich auf diese Idee kommen, weil mein Standpunkt ist ja immer, es ist ein Spiel, es hilft aber schon sehr, wenn man es kennt und vielleicht sogar, wenn man es mal selber gespielt hat. Das hilft schon ein bisschen.
Noch kurze Erklärung, sonst werde ich immer von Carsten unterbrochen, weil ich nicht erkläre. Perzeption, reines sinnliches Wahrnehmen ohne Reflexion als erste Stufe der Erkenntnis.
Du bist der schnellste Googler der Welt heute. Was ist los?
Ich habe mich nicht getraut zu fragen, was es heißt.
Ich hätte es bei Wahrnehmung belassen, aber es ist natürlich die sinnliche Wahrnehmung. Die
subjektive Wahrnehmung, oder?
Subjektive sinnliche Wahrnehmung. Oh, Marian, dass das von dir kommt. Ist tatsächlich auch ein Problem des Baseballsportes, dass die Spiele relativ lang sind. Und sich in unserer immer schneller werdenden Zeit die Zuschauer so ein bisschen davon verabschiedet haben, weil sie eben auch gesagt haben, oh, ich habe jetzt nicht immer 4 Stunden Zeit für so ein Baseballspiel. Es gibt ja auch pro Verein bloß 162 Spiele pro Saison.
Ich hätte jetzt mal geschätzt, so zwischen 4 und 5 Stunden im Schnitt pro Spiel. Ist das richtig, ja?
Es hängt davon ab, kann schneller gehen, kann sich aber auch ziehen. Und drum haben sich...
Deswegen sage ich ja im Schnitt.
Die Regelmacher ein paar Änderungen ausgedacht, die das Spiel beschleunigen und spannender machen.
Okay. Das Problem ist nur, dass wir die Ausgangs- und Vorherregeln ja auch nicht kennen.
Ja, aber ich hoffe, das in einfachen Worten zusammenzufassen. So, das Grundprinzip dieses Spiels ist euch und wahrscheinlich unseren Hörern und Hörerinnen hoffentlich bewusst, nicht? Es geht darum, du hast dieses Feld mit den 4 Malen und da rennen Typen drumherum. Ja. Das sind die Angreifer. Und einer hat immer einen Stock in der Hand und haut auf den Ball, der dann kommt.
Nennt sich auch Schläger.
Und dann, in Fachkreisen. Oder Better, ja. Nee, Schlagmann würde man, glaube ich, auf
Deutsch. Ja, der Typ, aber das Holzlatto, was er in der Hand hat,
das ist
nennt sich der Schläger. Im Volksmund auch Schläger.
Das Baseball-Bat. Genau. Und dann gibt's die 9 anderen vom Gegenteam, die versuchen zu verteidigen, dass er eben nicht auf eins dieser Male kommt. Und dann gibt's unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Male zu kommen. Also diese Bases, ne? Auf Deutsch Mal, furchtbare Übersetzung.
Ja, Gehwegplatte. Ne? Ich glaube, da versteht's jeder. Am Ende sind's ja so Beton-Gehwegplatten. Ne?
Beton eher nicht, weil auf so ein Betonding möchtest du, glaube ich, nicht drauf sliden oder drauf rutschen.
aber ich dachte immer, das ist gerade der Spaß an der Nummer.
Wenn es tatsächlich einer schafft, alle 4 Male abzulaufen, dann ist es ein Punkt. Ne? Und dann gibt's den Königsweg, einen Punkt zu erzielen und gleichzeitig einen der größten Probleme des Baseballspiels. Und zwar wäre dieser Königsweg, Marian?
Die Home Run. Also.
Yes! Ne? Genau.
Ja.
Genau. Und das bedeutet einfach, du musst dich nicht von Mal zu Mal und man wird dann eben vom darauffolgenden Schlagmann einmal ein Base weitergeschlagen. Das nennt sich dann Single oder Double, je nachdem, wie weit man kommt, aufs erste oder zweite Mal. Sondern du kannst einfach direkt alle Kissen ablaufen und dann gibt's einen Punkt.
Richtig.
Das hat dazu geführt,
was ihr gerade nicht gesehen habt, weil ihr ja im Podcast zuhört, als ich hier so rumstammelte wegen dem Homerun, machte ich dabei schon diese Geste, wie der Spieler um den Platz läuft. Das habt ihr aber gar nicht gesehen. Das
was übrigens auch die Geste ist, die der Schiedsrichter macht, wenn ein solcher erfolgt ist. Homerun.
Ehrlich?
Dann geht die Musik los. Ja, ja.
Ach, krass.
Das ist das offizielle Zeichen. Wovon rede ich? Es gab in letzter Zeit eine Tendenz, und zwar, dass die Schlagmänner nur noch auf Home Run trainiert haben. Mhm. Weil sie das Spiel abkürzen wollten und das war dann halt immer so ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Das heißt, der Pitcher hat dann länger gewartet und die Batter auch, weil du hast ja 4 Möglichkeiten, den Ball zu schlagen. Entweder 3-mal haust daneben und bist raus oder 4 Balls, dann darfst du auf das erste Mal oder du haust ihn raus. So, in einem aggressiven Spiel geht man auch schon auf frühe Pitches, auf den ersten oder zweiten Wurf. Wenn du nur auf Home Runs aus bist, dann wartest du länger in der Hoffnung, dass der perfekte Wurf kommt, den du aus dem Park donnern kannst. Mhm. Und das kostet am Ende natürlich Zeit.
Ja.
Die Pitcher müssen mehr werfen. Und jedes Mal, wenn einer mit so einem Stock am Schlagmal steht, dauert länger. Deshalb hat sich die Tendenz, und wir kennen so ein paar Fälle, die haben dann mit Steroiden zu tun, dass sich die Leute dahin entwickelt haben, nur noch Homeruns schlagen zu wollen. Was natürlich auf zu Lasten eines spannenden Spiels geht, weil je mehr Läufer auf den Bases sind, desto spannender wird es. Dann wird nämlich auch die Vielfalt der Möglichkeiten, die passieren können auf dem Spielfeld, höher.
Naja, klar.
Passiert aber nicht, wenn alle bloß noch Homeruns rausgeben wollen.
Hast du nicht gesehen? Ja, ja. Die Variation geht
genau.
Ja flöten.
Ne?
Also es wäre verglichen jetzt mit dem Boxen zum Beispiel so, dass die Boxer nur noch auf K.O. gehen würden.
Ja.
Und ansonsten nur quasi im Rückwärtsgang durch den Ring.
Genau.
Mhm. Genau. Und also es ist auf der einen Seite, das ist halt diese Perfidie beim Baseball. Auf der einen Seite ist es natürlich der Königsspielzug, auf der anderen Seite ist es auch so eine Art Sargnagel für das Spiel. Weil es dadurch gerade auch für den Zuschauer uninteressanter wird.
Ja. Hm?
Ja.
Ja. Ja. Ich kenne auch Zeiten, da wurden so die Homeruns noch richtig gefeiert, sagen wir es mal so. Ne? Aber da.
Das werden die auch nach wie vor, nur wenn du nur auf Homeruns gehst. Ich meine, die sind verdammt gute Schlagmänner, aber selbst die Profis können nicht sagen, ich hau jetzt jeden aus dem Stadion.
Nee, eben.
Ja, viele davon gehen dann in die Luft oder gehen nach hinten oder werden dann aus der Luft gefangen. Also es ist ja nicht jeder gescheite Schlag sofort ein Homerun dahinter. Und das geht eben dann zu Lasten der Aktion und der Vitalität auf dem Spielfeld.
Aber steckt nicht in jedem, ich sag mal, verkackten, also vom Schlagmann verkackten Versuch, einen Homerun zu schlagen, auch dann noch eine größere Chance fürs gegnerische Team?
Ja, klar.
Zu machen?
Wenn der nicht wirklich aus dem Park geht, dann können sie den aus der Luft fangen und dann wäre der Schlagmann aus.
Okay, na gut. Verstehe ich so grob. Okay, und was ist jetzt die Änderung? Die Homeruns wurden abgeschafft.
Nee, aber das Spiel drumrum. Ich fange jetzt mal mit den Änderungen an. Es gibt 3 davon. Zum einen haben sie die Bases vergrößert, also diese Kissen, die man ablaufen muss. Dann haben sie ein Zeitlimit für die Pitcher oder die Werfer eingeführt.
Das heißt, es kann ein Timeout geben. Ähnlich wie beim Fußball.
Es gibt kein Timeout. Also so, ne? Nein, kein Timeout, aber eine Shotclock sozusagen.
Ja.
Also es gibt 2 Situationen. Entweder hat das angreifende Team schon einen Runner auf Base, also so ein Typ, der da zwischen den Kissen rumturnt, oder noch keinen. Wenn noch keiner auf Base ist, hat der Pitcher 15 Sekunden Zeit, seinen Wurf abzuliefern. Wenn einer auf Base ist, hat er ein bisschen mehr Zeit, 20 Sekunden.
Mhm.
Dadurch wird die Gesamtspielzeit auch schon mal verkürzt. Das ist zumindest die Annahme.
Mhm.
Ja, was dadurch dann halt auch vermeintlich resultiert, aber das ist ein weicher Faktor. Er hat nicht mehr so viel Zeit, sich mit seinem Catcher abzusprechen. Er hat nicht mehr
das
so viel Zeit.
Das wollte ich gerade sagen. Genau. Denn aus, keine Ahnung, Indianer von Cleveland kennt man ja, dass Werfer oder Pitcher und Finger, keine Ahnung, wie er auf Englisch heißt, dass die sich da irgendwelche
Zeichen
Hamsterohren,
geben.
Hasenöhrchen, keine Ahnung, Zeichen geben. Ja, wo so eine Zeichenfolge für, ey, wie hat dein Kaffee heute Morgen geschmeckt, der hatte schon mal ein bisschen länger dauern konnte.
Mhm. Wusstest du, wo deine Ehefrau heute früh war? Ich schon. Und dafür haben sie jetzt...
Aber das Team intern ist aber keine nette Aussage oder Frage.
Was weiß ich, was die Baseball-Profis sich da
aber
erzählen.
Aber fällt mir der Humor.
Auf jeden Fall hat er dafür jetzt 15 respektive 20 Sekunden Zeit für diese Absprache. Und dadurch ist dann vielleicht die Akkuratesse der Pitches nicht so gut, was die Möglichkeit, einen guten Schlag zu landen, auch wieder erhöht. So, jetzt kommt das erste Mal so ein bisschen Gadget-Funk-mäßiges Thema rein. Big Data. Ich weiß nicht, ob jemand den Film Moneyball gesehen hat von euch? Ein sehr, sehr cooler Film, in dem sich's auch um Baseball dreht. Ganz kurz zusammengefasst, es geht um ein Team, was kein Geld hat und einen Manager einstellt, der aber ein Statistikfreak ist. Und der versucht dann eben die Defizite oder die Schlagdurchschnitte durch spezielle Charaktere, die er verpflichtet, zu ersetzen. Also er setzt es nicht nur auf Erling Haalands oder irgendwelche Wunderspieler, die alles können, sondern er schaut wirklich, dass er einen First Baseman hat, der so und so viel Schlagdurchschnitt bringt im Durchschnitt und Defense-Statistiken, um das Gesamtergebnis auszugleichen. Ist eine wahre Geschichte und hat so einen Datentrend eingeläutet.
Ich glaube, ich habe den Film schon gesehen, aber ich konnte mit dem Namen gerade nichts anfangen.
Ja, der ist sehr gut.
Wer spielt den Trainer? War das nicht irgendjemand ziemlich bekanntes?
Ja, ich und Namen, aber sind schon Bekannte. Marian, google mal schnell.
Ich google.
Wer da? Sei es drum. Okay, also, Big Data.
Und damit hat ein Datentrend angefangen, dass nämlich die verteidigenden Teams die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer den Ball auf einen bestimmten Punkt schlägt, ausgerechnet haben und dann vor jedem neuen Schlagmann die ganze Defensive rumrotiert ist und die teilweise zu dritt auf sehr engem Raum standen, weil die Wahrscheinlichkeit eben, dass er da durchschlägt, sehr, sehr hoch ist. Und dem hat die Liga jetzt auch einen Riegel vorgeschoben, indem sie nämlich, stell dir vor, dieses Mal von der Homeplate auf die zweite Base, so eine gerade Linie, das ist jetzt so eine Linie, die man nicht mehr übertreten kann. Also die aus der linken Spielfeldhälfte dürfen nicht mehr auf die rechte rüber.
Weil die Fänger.
Die Verteidiger, genau.
Okay, ja.
Weil bisher war es möglich, dass zum Beispiel der Typ, der Shortstop nennt sich der zwischen zweiter und dritter Base steht, sich auch noch weiter rechts positioniert zwischen erster und zweiter, weil sie nämlich wissen, dass der Schlagmann fast immer da durchschlägt. Dadurch haben sie einen Verteidiger mehr auf der Seite und haben den Spielzug unterbunden. Das wurde jetzt auch offiziell untersagt. Also das heißt, der Typ, der da links steht, zwischen zweiter und dritter, darf maximal auf die zweite Base und nicht weiter drüber.
Okay.
Und dadurch wollen sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wieder, also Long Ball ist der Home Run und dann gibt's natürlich Short Ball, dass eben kürzere Schläge auch wieder verstärkt auftauchen, um den Spielfluss zu erhöhen.
Also kommt, was hier, man so aus Filmen und Videos kennt, wenn der Batter, der Schläger, Schlagmann, quasi den, ich sag mal, nur den Schläger einfach hinhält, der Ball droppt quasi ab.
Das ist ein Bunt, genau. Das wäre nochmal eine neue, eine dritte Spielform.
Okay. Ja, krass.
Aber du kannst da bloß noch jede Verteidigungshälfte mit einem Mann, respektive dem von der ersten Base, verteidigen und nicht mehr mit dreien wie vorher.
Okay, ja gut, dient alles der Dynamik des Spiels auf
Butter. Genau, und da ist dann auch die Todesspirale wieder, wenn der Schlagmann sieht, dass da auf seiner Lieblingsseite drei Leute stehen, dann versucht er dann natürlich tendenziell weniger durchzuschlagen, sondern geht wieder auf den Long Ball, auf den Home Run, versucht den ganz weit hinten aus dem Park zu donnern. Und jetzt
das ist ja krass.
Die Möglichkeit, vermeintlich mehr wieder Singles und Doubles, also so kurze Bälle zu schlagen. Du weißt ja, du schlägst den Ball, dann rennst du los und wenn die den nicht vor dir auf die Base haben, dann bist du auf diesem Kissen sicher. Genau.
So, dass du die Chance hast, alle Bases zu loaden oder dass jemand draufsteht.
Genau.
Und so deine Punkte machst außerhalb der Home-Run-Geschichte.
Genau. Das ist die Intention. Dann haben sie vergrößerte Bases. Die sind so im Schnitt 8 Zentimeter länger geworden. Dadurch versprechen sie sich, dass Leute schneller sicher sind auf Base und dann gibt's auch die Möglichkeit, Bases zu stehlen, was auch eine sehr spektakuläre Sache ist immer.
Das habe ich nie verstanden, aber das müssen wir jetzt auch nicht erörtern.
Das würde einen Ticken zu weit führen, aber dann rennt halt der eine zum anderen und der Catcher feuert den Ball auf die Base und je größer die natürlich ist, je kürzer die Distanz zwischen den beiden Dingern ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die erfolgreich stehlen kannst, diese Base. Dadurch erhoffen sie sich eben auch nochmal Dynamik. So, das waren jetzt die Änderungen im Baseball und die Implikation von Big Data auf den Baseballsport.
Okay.
Hat uns jetzt wie lange gekostet? 20 Minuten. Ich habe gesagt, ich halte es kurz.
Oh. Ja. By the way, der Trainer in dem Film wurde gespielt von Brad Pitt.
Ah, genau.
Der Trainer oder der Manager?
Der Manager, Entschuldigung, der Manager. Ja.
Es war nicht der Trainer.
Ja, ja.
Unterschied hier. Und ist nicht wie im Fußball.
Ja, ja, Entschuldigung.
Der Main Character, ja.
Ja.
Ja, der Protagonist.
Genau.
Oh yeah, oh yeah.
Also.
Ja, aber all diese vielen Ami-Sportarten wie Baseball und auch American Football haben ja echt die Tendenz, sich so ein bisschen in die Länge zu ziehen. Beim Football sind ja Spielzüge schon relativ schnell. Dafür bremsen die Werbepausen halt alles aus.
Ja, du warst auf dem Spiel, hast erzählt, ne?
Ja, ja, war eine tolle Erfahrung, wenn man eine Fernbedienung hätte, um vorzuspielen. Weil du hast halt echt alle 5 Minuten, hast du halt, auch wenn du im
Schnitt... Keine 5 Minuten, Heiko. Werbe- oder das
ja,
geht doch öfter.
Im Schnitt. Ja. Oder halt 4 Minuten.
Aber ist doch geil,
ja.
Da kommen dann Cheerleader oder Akrobaten aufs
nicht
Feld.
Immer. Nein, wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht jedes Mal.
Nicht immer, Carsten.
Ja,
nicht immer, wenn Pause für Werbung ist, hast du auch Entertainment auf dem Feld. Und das fand ich halt so erschreckend bei dem ganzen Ding.
Das ja. Ist aber in Deutschland auch schon. Also ich habe das von Basketballfans gehört, die auch jedes Timeout wird für irgendein Show-Event, ich sage es mal, missbraucht.
Ja.
Und es resoniert auch nicht allen Ortes positiv.
Nee.
Kann ich. Weil es halt, aber das ist halt USA, nicht Entertainment. Ja, und genau, also diese ganzen Maßnahmen haben sie schon in den unteren Ligen probiert, wohl recht erfolgreich, haben die Spielzeiten um bis zu eine halbe Stunde verkürzt und haben jetzt gesagt, das machen wir jetzt in der Major League, also bei den ganz großen Profis auch. Ja.
Okay.
Nicht schlecht. Ja,
nice.
Baseball.
Ja,
aber übrigens, das deutsche Derivat davon, Schlagball, ne?
Na, ist was anderes.
Das
heißt hier schon auch Baseball.
Naja, es gibt ja wirklich auch nochmal so eine Deutsch-Variante davon, ne? Das, ja.
Ist aber was anderes.
Nicht jede Lokalisierung ist auch gut, wie wir wissen.
Die Frage ist, welche Variante ist tatsächlich älter? Das wird mich wirklich mal interessieren. Das konnte mich noch nie jemand beantworten. Mich.
Und ich kann das auch nicht.
Ja.
Interessiert.
Aber wo wir gerade so lustig beim Sport sind, weil wie alt ist jetzt die Abseitsregel beim Fußball? Ist gefühlt ja auch nicht so alt eigentlich, oder?
Also, ich bin jetzt nicht so alt, ne?
Aber die war immer schon da.
Irgendwie schon, ja, solange ich mich erinnern kann.
Aber irgendwie gab's da nicht zwischendurch auch mal eine Änderung, wo sich viele Leute aufgeregt haben, so vor vielen, vielen Jahren?
Beim Abseits?
Zu erinnern, aber,
die erste Abseitsregel taucht also bereits 1863 in den Spielregeln auf.
Boah.
Okay, da war das in meinem Vorhergehen.
Seit 1925 gilt die heutige Abseitsregel.
1925.
Okay. Nein, dann bin ich da einem Hawks aufgesessen.
Ja, wer hat sie erfunden? Die Engländer steht hier. 1863.
Guck mal.
Wer genau, weiß man nicht. Fast alles, was mit Fußball zu tun hat, war die Idee der Engländer.
Ja.
Steht hier in diesem Internet.
Und ganz, ganz ursprünglich so irgendwelche englischen Mönche. Die haben die ersten Regeln. Nein, wirklich jetzt, ohne Scheiß. Die haben die ersten Fußballregeln aufgeschrieben.
Okay.
Das waren ja auch die einzigen, die damals schreiben konnten.
Wow.
Chapeau, ja, okay.
Aber
wenn es die Mönche nicht aufgeschrieben haben, wer dann?
Ein wunderschöner Brückenschlag zu meinem zweiten Sportthema. Wir müssen gar nicht mehr über Tech reden heute. Ich schaffe das mit Sport alleine.
Das ist geil.
Beruhend auf einer wahren Begebenheit, die ich sogar am Wochenende mit Colinas Erben andiskutiert habe. Auf Twitter.
Ja, dafür ganz großes Chapeau. Ich meine, wenn du einen richtigen Brainfuck, was Regelwerk angeht, haben möchtest, dann hörst du dir ein paar Folgen Colinas Erben an, dann bist du komplett durch.
Dann hast du keine Fußballfragen mehr. Nee, das ist wohl wahr.
Nehmen wir Schiri-Fragen.
Aber genau, es geht um einen Schiri. Es geht gar nicht um die Regeln, sondern es geht eigentlich um den Schiri. Drum frag ich euch mal, also wie gesagt, beruhend auf einer wahren Begebenheit, die sich zugetragen hat, letztes Wochenende in der 37. Minute, Tatort war das Manfred-Zoller-Stadion in Vilsing im Landkreis Cham. da trug sich zu, dass die DJK Vilsingen spielte gegen den VfB Eichstätt. Side Note, Eichstätt hat 4-2 gewonnen am Ende. Aber in der 37. Minute hat sich der Schiedsrichter wehgetan.
So. Okay.
Und musste quasi ausgewechselt werden. Jetzt die Frage an euch Nicht-Regelfachmänner und euch da draußen auch. Was passiert? Wenn der Hauptschiri ausfällt.
Also auf jeden Fall erstmal eine Spielunterbrechung.
Mhm.
Ey, war das ein Spiel, wo es auch Linienrichter gab?
Gibt? Ja, es war ein Dreierteam.
Ja, dann würde ich denken, da die ja alle gleich ausgebildet sind, dass einer der anderen dann...
Du hast recht, aber Unrecht. Aber nicht nur, sagen wir so.
Das ist interessant.
Es wird ja kein vierter Ersatzschiri eingeplant. So
nicht in der DFB, Regionalliga oder? Bayern. Nee, nein.
Genau. Dann würde ich sagen, der Fußlärmste muss irgendwo an die Seitenlinie.
Ja, aber so wie ich das verfolgt habe, da ist jetzt die Berichterstattung auch nicht ganz so, wie wenn Salihamidžić jemanden nicht anruft. Ich weiß nicht, ob der noch laufen konnte oder ob er schwerer verletzt war oder nicht. Aber jetzt zurück zu Marian, du hast grundsätzlich recht. Einer der beiden Seitenschiedsrichter würde höchstwahrscheinlich die Spielleitung dann übernehmen. Der Haken bei der ganzen Geschichte ist, dass die auf ihre Positionen ausgebildet sind. Das heißt, die Typen, die da Seitenlinien-Schiri machen, haben als Hauptschiri nicht die Lizenz für die Liga. Sondern die sind, wenn sie Hauptschiri sind, nicht in dem Fall in der Regionalliga, sondern eine oder zwei Ligen drunter, aber sind halt qualifiziert als Seitenlinien. Also das ist eine krasse Optimierung, die da in diesen Positionen vor sich geht.
Das ist ein Thema, ja, weil eigentlich, ich weiß, dass die Schiedsrichterausbildung als Ausbildung ist identisch, ne, also es ist nur eine in dem Sinne, aber du hast recht, es gibt verschiedene Lizenzen, die gibt es, das ist richtig, je nach Liga musst du
so wie mit Medizinern, ne, genau. Das Grundstudium ist dasselbe und dann spezialisierst du dich auf Seitenlinie oder auf Chirurgie oder, genau, also wenn... Im blödsten also Fall müsste einer von den beiden
Doktor,
die Hauptspielleitung.
Der auf Seitenlinie spezialisiert ist, der kommt definitiv nicht in meine Kontaktliste.
So, und womit du auch recht hast, war die Sache mit der Pause. Das wird nämlich gleich wichtig. In dem Fall haben sie noch was zusätzlich gemacht. Sie haben einen Aufruf ans Publikum gestartet. Und tatsächlich hat sich unter den Zuschauern ein Drittliga-Schiri sogar, also eigentlich ein überqualifizierter, unter den Zuschauern befunden, der auch noch nüchtern war und gesagt hat, ich übernehme die Spielleitung.
Geil.
Okay, krass.
Das heißt, die beiden Linienrichter oder Assistenzschiris oder wie auch immer sie heißen, die konnten auf ihrer Position bleiben und die Spielleitung hat der Drittliga-Schiri.
Das kommt mir gerade so vor wie in so einem Flugzeug, weißt du? Haben wir einen Schiedsrichter?
Ich hab grad dran gedacht und dachte mir, okay, wenn der Pilot aushält, dann hast du noch einen Co-Pilot. Aber
ist hier ein Arzt anwesend? Ja, ich hab.
Ja, der Flieger geht zum Arztkongress und dann geht die Kompetenzkragelei.
Ja, ja. Und der war wohl aus dem Nachbardorf und hat die Drittliga-Lizenz und hat dann das Spiel fertig gepfiffen. So, soweit, so gut. Die nächste Frage ist, wie geht das Spiel weiter?
Weil ja, so wie vorher auch.
Ja.
Mit Unterbrechung halt und Nachspielzeit.
Ja, aber die Unterbrechung war ja schon. Das war, bis der Schiri umgezogen war und das Team sich verständigt hat, sind so gut 20 Minuten vergangen. In der Zeit waren die Teams in den Kabinen. Abbruch oder Spielunterbrechung war in der 37. Minute. Also es fehlen noch 8 Minuten zur ersten Halbzeit. Das ist der Punkt, der mich dann...
37 plus 20 macht 57.
8 Minuten zur Halbzeit. Ja, 37 plus 8 ist 45.
Ja. Die 8 Minuten...
Wie lange hat der Schiri gebraucht zum Umziehen?
20 Minuten. Das ist aber
unerheblich. Ja, aber das ist ja die Pause. Das hat ja mit der Spielzeit nichts zu tun.
Ja. Ja, dann spielen die ganz regulär weiter.
Die gleichen Mannschaften mit dem neuen Schiri...
Sollte man davon ausgehen. Ich hoffe nicht, dass irgendeiner von den bayerischen Redehosen-Kraxlern sich gedacht hat, wir stellen jetzt mal ein gefühlt halb neues Team auf den
Platz. Das können die aber in so einem Moment eigentlich
wechseln können sie fünfmal.
Eben. Nicht nur fünfmal wechseln, sondern dadurch, dass ja ein neuer Spielleiter da ist, müssten die tatsächlich sogar ihre Aufstellung ändern können.
Nee. Nicht, wenn das Spiel fortgesetzt wird.
Okay.
Aber ihr habt recht, das Spiel wurde fortgesetzt. Und zwar auf die gleichen Tore wie vorher auch.
Ja, richtig. Weil es ist ja noch auf die letzten 8 Minuten der ersten Halbzeit zu spielen.
Genau, also das wurde. Und was passiert dann? Dann haben wir Halbzeit.
Ja.
Gibt es dann nochmal eine Pause oder?
Eigentlich ja, weil die Unterbrechung ist die Unterbrechung, ist unerheblich.
Ja, und in dem Fall haben sie eben gesagt, nee, diese 20 Minuten waren lang genug und die 8 Minuten, die müsst ihr in der Liga müsst ihr drauf haben. Es ging dann tatsächlich 8 Minuten weiter auf die alten Tore. Dann war Seitenwechsel und es ging direkt weiter.
Interessant. Kann der Spielführer ja entscheiden selber. Entschuldigung.
Das steht in den Regularien.
Okay.
Das ist tatsächlich... Frag Colinas Erben, ich hab's getan. Es wäre wahrscheinlich was anderes, wenn das nach 15 Minuten die lange Pause gewesen wäre. Dann hätten sie höchstwahrscheinlich gesagt, na, wir machen hier nochmal vielleicht eine verkürzte Halbzeitpause. Aber in dem Fall haben sie wirklich gesagt, die 8 Minuten, die müsst ihr im Kreuz haben. Wir spielen die erste Halbzeit fertig, dann ist Seitenwechsel und dann geht's weiter. Also wir haben die 45 Minuten zweite Halbzeit plus 8 Minuten Nachspielzeit plus potenzielle Nachspielzeit der zweiten Hälfte.
Interessant.
Durchgespielt. Ja. Schon, gell? Und drum dachte ich, lass uns über Fußball und mal andere Regeln.
Baseball reden. Ich bin ja froh, dass du uns jetzt nicht das Regelwerk von, wie heißt das indische Zeug? Cricket.
Das könnte ich.
Nur mal vorgelesen hat.
Das indische. Aber ich könnte euch noch viele Feinheiten über Baseball erzählen. Über Stil und, sowas, aber das lassen wir an der Stelle.
Ja, ich glaube, die größte Cricket-Nation momentan
ist Indien. Ja, die größte Cricket-Nation im Moment ist Indien, das ist richtig. Habe ich erst letztens im BFBS-Sport, da kommt solche Sportarten ja vor, erst wieder gehört.
3 Tage lang.
Ja, dass die erst wieder irgendwie England, Indien, bla bla bla, da war irgendwie erst wieder irgendwas Großes mit Cricket. Und die Inder sind ja ganz weit vorne dabei, definitiv. Aber ist eigentlich ein englischer Sport. Ist
ja, ursprünglich mal. Und dann kamen die Kolonialisten. sei es drum. There is nothing more boring than cricket.
Ja, vielleicht haben die auch mal einen Big Data-Regelwechsel, der sich lohnt, reinzugucken.
Der wird knapp gefolgt von Snooker.
Oh. Ja, aber das war unser Sportexkurs.
Ja, danke dafür, Karl.
Ich hoffe, wir haben noch Hörer. Also mach auf jeden Fall Shownotes und Kapitelmarken. Vielleicht hat sich ja jemand befleißigt gefühlt, skippen zu wollen.
Ja. Du kannst ja, Heiko kann ja auch nochmal einfach hier so jetzt, hier diesen Part einfach mal kurz so an den Anfang reinschneiden, so, ja, die erste halbe Stunde könnt ihr ja skippen, wenn es euch nicht interessiert.
Nein, wir It möchten ja umfänglich ansprechen.
A try.
Ja, wer weiß, ob wir nicht vielleicht den einen oder anderen verkappten Baseball-Fan nicht
da haben. Ah, ich hoffe doch. Und ein bisschen Sport abseits vom Mainstream.
Ja, außerdem
finde ich auch immer ganz geil.
Außerdem sind wir ja durch die Peanuts ein bisschen sozialisiert worden, ne, was Baseball angeht. Ne?
Da natürlich und durch die. Man darf ja heute. Ist der Film Indianer von Cleveland so vom Titel her überhaupt noch Vokes aussprechbar?
Ist denn die irgendein Film aus den 80ern überhaupt noch Vokes?
Nee, ist er nicht. Hast recht. Ja, aber da musste, mir war es gar nicht bewusst gewesen, wie viele Teams in der Major League, aber auch in der Football League
sich. Ich glaube, Eishockey noch mehr.
Eishockey auch, ja.
Die Blackhawks. Von den
Redskins, Blackhawks, all diese Dinge.
Aber ich glaube, die Indians heißen noch Indians.
Kann sein. Ja.
Und dann gibt's noch die
in Jena heißt ja auch immer noch in Jena.
Die Stadt umbenennen. Ja.
Hey, schreib doch mal eine Eingabe. Die Einwohner von Indiana werden es auf jeden Fall feiern.
Bestimmt.
Na, ein bisschen Sensibilität dafür ist ja auch vollkommen okay. Und dass du ein Team jetzt nicht mehr Redskins nennen kannst, das ist, glaube ich, auch selbstredend.
Aber ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen.
Ich hab's vergessen. Ich habe irgendwann mal eine lange Liste von Teams gesehen, die sich umbenennen mussten, umbenannt haben. Und ich war, das war mir gar nicht bewusst gewesen, wie viel Cultural Bullshit da drin gesteckt hat in der Vergangenheit.
Die Redskins reagierten im Juli 2020 auf die massive Kritik am Clubnamen, haben diesen offiziell abgelegt. Ab der kommenden Saison, also ab dieser, sind sie nun die Washington Commanders.
Mhm. Richtig, genau. Ja, Fallstricke überall.
Muss mir nicht gefallen. Aber ist halt so.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Interessiert auch keinen, was mir gefällt. Trotzdem kann ich sagen. Merk. Ja.
Ja, wärst du ein Hund, ja, würde ich dir sagen, was dir gefällt.
Du Hund.
Du Hund.
Der Hund mag keine Verbrenner. Magst du das vortragen, Heiko? Ich habe so viel gelabert.
Ach so, ja, können ja. Ich bin zwar kein Hundebesitzer, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, was Carsten da ausgegraben hat. Dass nicht nur der schnöde Bewohner von Deutschland eine Vorliebe mittlerweile für Nichtverbrennerfahrzeuge zu haben scheint, sondern auch unsere vierbeinigen Freunde. Und eine Studie hat ergeben, dass Hunde sich in Elektroautos sehr viel wohler fühlen und sehr viel entspannter daherkommen.
Und zwar wirklich sehr viele,
Verbrennen.
Gell?
Sehr, sehr, sehr viel. Höchsten Sand auf den Hund gekommen, könnte man fast sagen.
Mir fehlt, ja, aber, mir fehlt da der Porsche Benziner in der Auflistung.
Ja, das muss man dazu sagen, der Vergleich war zwischen einem E-Auto und einem Diesel.
Na, nicht bloß einem. Die haben zwei E-Autos und zwei Diesel oder so, ne?
Ja, da halt zwei Diesel. Aber es war halt ein Diesel und der ist ein bisschen unrunder als ein Benziner. So.
Ja, wobei, das ist der Unterschied. Also wenn du im Innenraum sitzt, habe jetzt Gott sei Dank die Chance gehabt, mal für ein halbes Jahr wieder einen Benziner zu fahren. Und jetzt im Vergleich mit dem Diesel wieder im Innenraum merkst du es eigentlich nicht.
Bei den neuen.
Also
ich finde,
ja,
bei den neuen ist es ein Porsche.
Ich finde das Bild so schön. Hier steht, für ihren Test ließen die Wissenschaftler 20 Hunde jeweils 10 Minuten lang in einem Elektroauto und 10 Minuten lang in einem Dieselfahrzeug mitfahren. Stell dir mal das Testgelände vor, wie es dazugegangen werden muss. So, jetzt kommt der Beagle für 10 Minuten. Wer hat den Beagle? Da hinten? Nein, der frisst gerade. Ah, okay, dann nehmen wir den.
Der Beagle in den Beetle, bitte.
Ja, sehr schön. Aber pass mal auf, wo waren denn hier die Ergebnisse? Bam, bam, bam. GoPro-Kameras haben die Hunde. Nur einer der 20 Hunde war im Alltag hauptsächlich mit dem also okay, die kannten keine Elektroautos.
Nee, nur einer, ne?
Versuchstiere waren im Dieselfahrzeug unruhiger und verließen ihre Liegeposition im Durchschnitt um 50% häufiger. Mhm. Das ist schon signifikant. So bei 13,8% hätte ich vielleicht gesagt, okay, schlechten Tag gehabt.
Aber 50% ist schon.
50% ist natürlich schon höchst
viel, viel krasser
für biometrischen.
Finde ich Puls, ja, Herzfrequenz. Ne? Also das ist, das finde ich viel krasser.
Ja. Ja, weniger Vibrationen.
Erzähl's.
Ja, 30%, ne? Um 30% ist jetzt der Puls.
Der Hörer in nicht.
Was?
Diese Zahl, die musst du am Anfang sagen.
Die 30%?
Ja.
Ach so.
Und dann kannst du sagen, das finde ich auch interessant.
Ach so.
Ja, ja. Mensch, ja. Marian.
Ja, ja. Ist total interessant. Nein, aber das ist
wirklich. Also im E fährt sich's entspannterer.
Vielleicht hätte sich das Testergebnis ein wenig verändert. Ja, hätten sie als E-Auto einen Porsche teilen.
Da sind wir wieder beim Porsche.
Aber nein. Höchst, ja, du hast das Porsche-Thema auf.
Ja, es ist, weil es halt, ich habe halt erst gerade akut wieder so ein Ding bewegt und das ist halt tatsächlich ist schon bemerkenswert, wie sehr die sich Mühe geben, den Verbrennungsmotor zu huldigen. Sagen wir es mal so. Ja, also es ist eine wahre Wonne, wie unruhig so ein Porsche-Motor in gewissen Situationen absichtlich läuft. Ne, das ist also mit voller Absicht.
8000 Touren wird es halt
anstrengend. Nein, auch einfach so. Ne? Du stehst an der Ampel, ne, und es wird absichtlich so ein bisschen gebrabbelt und mal so leicht die Vibration verstärkt durch leichte Zündaussetzer sozusagen, die gewollt sind. Ne? Also,
ich wollte gerade sagen, das ist aber vom Steuergerät
so gewollt. Genau, richtig. Und das ist halt schon, das ist halt so eine reine Huldigung an den Verbrennungsmotor, ne, was die da betreiben.
Aber bei Porsche muss ich sagen, ist es echt noch gnädig, ja, denn dadurch, dass sie den Taycan haben, da haben sie natürlich auch gezeigt, was geht denn.
Ja. Also der so Taycan richtig, ist ja auch eine Krawallbüchse als Elektrofahrzeug dann, ne?
Ja, ich wollte. Es gibt, glaube ich, kein geileres E-Auto momentan als den Taycan.
Ja, also dieses, die haben dem ja auch so einen Sound gegeben, der ja in Abhängigkeit an Fahrmodi etc. pp. Dann halt ja auch nochmal das Ganze unterstreicht, ne? Und nicht bloß Straßenbahn. Das ist schon so ein Gesamtkunstwerk, was sie da fabriziert haben. Ne? So hier à la Stanley Kubricks 2001 Soundtrack zum Film, weißt du?
Okay, ja. Schöner Vergleich. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass E-Autos nicht nur für Hund, sondern auch für Mensch sehr viel verträglicher ist.
Es sei denn, du bist Fußgänger und so ein Ding pirscht sich lautlos von hinten an dich ran.
Ich habe, das habe ich in der Tat noch nie erlebt.
Das habe ich schon so oft erlebt.
Allein, echt, ja. Ich find,
auf einmal taucht auf den Nichts so eine Büchse hinter dir.
Oh. Ja, aber also ich fand, also da, um nochmal zurückzukommen auf meine Experience jetzt mit einem halben Jahr T-Rock als Benziner, den hast du eigentlich auch nicht gehört. Ja, wenn du so gerollt und also wenn du nicht voll aufs Gas geratscht bist, hast du den eigentlich nicht gehört. Und von den Abrollgeräuschen, jedes E-Auto ist genauso laut. Also da gibt es keinen großen Unterschied.
Ja, also diese Minimotoren. Kein Podcast zu hören, aber ja.
Nee, ohne. Ja. Ohne.
Also diese Minimotoren mittlerweile, das ist wirklich schon so, die sind echt so leise. Also Ford war ja mit einer der ersten, mit seinem kleinen 1 Liter EcoBoost, ne, in ihrem Fokus, den hast du nicht mehr gehört, wenn der von hinten angefahren kam. Der ist einfach nur noch rangerollt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Fußgängergeräusche von den E-Autos sind lauter als die meisten kleinen neuen Benziner. Dieses,
ja, das will ich aber mal so unterschreiben.
Ja.
Ja, sagt der E-Autofahrer.
Hallo, es ist, ich höre es bei mir im Corsa innen nicht, ne? Also muss ich dazu sagen, der Corsa, echt richtig geil, hörst du von innen gar nicht. Ich bin auch mit einem Renault Zoe von einer Bekannten gefahren, da hörst du das ja innen drin.
Oh, das ist ja übel. Der Zoe ist ja auch ganz schlecht gedämmt, ja. Oder die Zoe, heißt das der Zoe? Oder die Zoe?
Also ich würde jetzt behaupten, da es eine Bekannte ist, die den fährt, ist es die Zoe.
Ja. Aber wir gendern jetzt keine Autos.
Dann ist es das Zoe.
Ach, damn Zoe.
Ach, Leute.
Ja, aber ja, auf jeden Fall schöne Geschichte, die Carsten gefunden hat. Wenn ihr Vierbeiner habt, tut dem Vierbeiner was Gutes. Fahrt E-Autos. Ist eh schöner.
Und der Natur und.
Und der Natur und überhaupt und wichtig.
Oh,
wichtig und richtig.
Bleiben wir bei Tech.
So ein bisschen noch, oder? Ein
bisschen noch. Digitale Selbstbefriedigung. Nein, Selbstverteidigung.
Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus.
Ja.
So, dann erklär mal deine digitale
Selbstdingsi-Bumsi. 31%, also quasi jeder Dritte fühlt sich von seinem Handy überwacht.
Nein.
Ja.
Ja.
Oh.
Ist es euch auch schon mal aufgefallen und vorgekommen, dass man gar nicht mal aktiv in diesem Internet nach Sachen gesucht hat? Ich meine, das ist ja eh klar, nicht? Du suchst einmal nach Kinderwindeln und kriegst das ganze Baby-Starter-Programm angeboten. Das macht ja auch irgendwo Sinn, ist ja auch nachvollziehbar. Aber es ist ja auch sehr häufig so, dass man es überhaupt nicht bei Google eingibt, sondern dass man bloß am Telefon mit jemandem drüber redet und sich dann von Werbung verfolgt zu einem Thema, das man am Telefon besprochen hat. Ist euch sowas schon mal untergekommen?
Ja, und ich war höchst verstört am Anfang.
Marian erklärt uns jetzt gleich, warum und wie das passiert und wie das auf Kondensatorebene ausschaut.
Das würde ich sehr gerne tun, aber dann wird diese Podcast-Folge die längste, die wir je aufgenommen haben.
Dann erzähle ich aber noch was vom Baseball zum Schluss.
Ja, ich glaube, den Effekt hat jeder von uns schon mal gespürt und sich dazu dann seine Gedanken gemacht. Dass man über Themen oder dass das auf einmal in diversen Social-Media-Feeds und Werbefeeds Dinge eingespült wurden, über die man sich vermeintlich erst kurz vorher unterhalten hat. Was auch immer der Anlass der Unterhaltung war. Mhm. Das muss ich dir mal vorausnehmen. Aber in dem Moment der Erkenntnis oder in dem Moment, wo du denkst, moah, die hören mich doch ab.
Ja? Allerdings musst du da mal dann auch auf deine umgebenden Gegebenheiten achten. In dem Sinne.
Ist der Punkt, das habe ich in der Vergangenheit
richtig
gemacht.
Ja.
Da kommt ja der Kasus Knacktus der ganzen Geschichte.
Genau, denn wo man häufig auch nicht drüber nachdenkt, gerade so profane Geschichten wie während des Telefonats Google zu nutzen.
Ja.
Ja, Google weiß, dass du in dem Moment aktiv telefonierst und eine Suche im Browser durchführst. Was macht Google mit dieser Information?
Ja, sie verwurschteln sich.
Na klar.
Natürlich.
Ja, aber das führt es doch von unserem tollen.
Aber das ist ja ein obvious Effekt.
Ja, ja, aber dieser also, obvious.
Vor allem wenn du
ein Android-Phone hast. Dieser obvious Effekt multipliziert sich ja. Ne? Also ich gehe jetzt auch von einer heilen iOS-Welt aus. Ne? Also ich gehe jetzt noch nicht mal in die krude Android-Welt, wo es ja wirklich noch richtig verrückt wird, je nachdem, welche Apps du mit welchen Berechtigungen installiert und hast und so weiter. Wir gehen mal nur von der heilen iOS-Apple-Welt aus, ne? Wo halt auch schon sehr, sehr viel geht. Gerade wenn du, was halt Klassiker ist, ne, ich telefoniere auf Freisprechen und dödel nebenbei rum, schreib WhatsApps etc. pp. Da gehen Informationen dann an die jeweiligen App-Anbieter, die du normalerweise nicht teilen würdest. Also muss man auch mal drüber nachdenken, ob man während Telefonaten.
Es ist im Sinne der Datenkrake. Das ist ja unbestritten. Aber gerade in dem Artikel, den wir hier rausgesucht haben, geht es ja um noch was viel Mächtigeres.
Genau, da geht es um die
weniger greifbar. Also genau um vorweg, diese 30%, die wir vorhin angeführt haben, gehen zurück auf eine repräsentative Umfrage der Firma NordVPN. Also die könnte vielen Leuten geläufig sein, ist also ein wirklich veritabler Hersteller. Also
ein etablierter VPN.
Definitiv.
Genau.
Und die haben mittlerweile
die
eine so große Kundenbasis, dass die tatsächlich repräsentative Umfragen machen können. Das ist so tatsächlich.
Und ich finde die 31% eigentlich auch nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Also ich hätte aus dem Bauch raus deutlich höheren Wert angenommen.
Wir sind ja Muffel hier in Deutschland.
Ja. Ja, vielleicht. Also genau, aber wie du schon sagtest, die Mehrheit der Befragten hat die Erfahrung bei Smartphones gemacht, 65%, 27% auf dem Tablet, okay, nutzen aber auch viel weniger Leute und 30% fühlen sich verfolgt, 8% haben sogar Angst deswegen. Marian.
Ja.
Wie kann das sein? Oder worauf wollen wir hier mit der Verlinkung auf diesen Artikel zurück? Weil ich finde das Thema Ultraschall so geil. Ich glaube, das kannst du aber besser runterbrechen als ich.
Wir müssen echt unser Gehör ein bisschen verbessern und vielleicht so eine Fledermaus halten als Haustier. Die verrät einem dann eine Menge.
Bad Marian.
Nein, also tatsächlich ist es so, dass seit einiger Zeit bereits, und da wurden anfangs nur Experimente mitgemacht, mittlerweile ist es aber tatsächlich eine eine gängige Praxis geworden, in Werbespots, in Apps, in Websites, in whatever, Ultraschall Beacons, Text zu integrieren. Also es geht auch draußen. Beacons sind einfach nur kleine Maschinchen, die irgendwo hängen oder stehen oder liegen und von dort aus die ganze Zeit senden. Das ist ein Beacon, also quasi ein Leuchtturm. Ne? Ein Leuchtturm, der steht irgendwo rum, genau, und blinkt die ganze Zeit. Und wenn das halt ein Sender ist, der Funkfrequenzen oder Töne sendet, dann nennt man das Beacon. Ja. Und diese Ultraschalltechnik ist halt deswegen so interessant, weil ich da Informationen reinpacken kann, weil ich Handys softwaretechnisch darauf abstimmen kann, auf diese Signale zu reagieren, auch wenn sie schlafen, ne, weil es halt sehr einfach erkennbar ist. Ja, und dadurch lassen die sich super, super easy für Werbezwecke halt integrieren. Kurz abgerissen.
Okay, also quasi was früher die satanischen Botschaften auf rückwärts abgespielten Schallplatten waren, ja.
Schönes Bild. Das
sind quasi die Beacons.
Ist heute Ultraschallbeacon, genau.
Ja, ja, genau. Wir probieren mir das mal ein kurzes Bild zu packen. Ja, du schaust lineares TV, RTL, whatever, es kommt eine Werbung für, was nehmen wir denn, Hundefutter. Und 3 Minuten später scrollst du durch deine Facebook, Instagram, irgendwas Timeline und kriegst dann Werbung für Hundefutter. Und du denkst dir, ey, das Telefon hört mit. Und ja, das aber im Ultraschallbereich, also nicht das gesprochene Wort wird aufgenommen und die KI erkennt nicht, dass du dich vielleicht über Hundefutter unterhalten hast, auch wenn du das vielleicht getan hast, Frau, Redensgefährten, was auch immer, sondern das Der Grund, warum dir die Werbung eingespült wird, ist dieses Ultraschallbeacon, was für dich nicht wahrnehmbar ist, was aber vermeintlich von irgendeiner App, die Zugriff auf dein Mikrofon hat, verarbeitet wird und über einen AdSense-Server quasi in Zusammenspiel mit irgendwelchen Seiten,
ja, deine Tracking-IDs,
die Werbung halt ausschüttet.
Die spielen ja eine ganz wichtige Rolle dahinter, deine Werbungs-IDs, ja, deine Tracking-IDs, du hast ja eine ID von WhatsApp, Facebook, bla bla bla.
Ich wollte es einfach halten. Ja.
Ja, aber diese IDs, über diese verknüpften IDs, wirst du ja individuell findbar. Ne? Also dadurch kann ich dich ja wirklich individuell adressieren. Ja? Und
je mehr Beacons quasi aufgefangen werden von den Pons-Servern für deine ID, ja, umso besser wird dein Werbeprofil quasi in Shape, also in Form.
Ja, vor allen Dingen im Zusammenspiel mit dem, was du davon dann auch anklickst, ne? Also, ne, du kriegst 10-mal Hundefutter eingespielt, hast das nie geklickt, aber kriegst 1-mal Apfelsaft eingespielt und klickst das, dann kriegst du definitiv in Zukunft deutlich mehr Lebensmittelwerbung als Hundefutter.
Du musst ja heutzutage nicht mal mehr klicken, sondern einfach nur beim Scrollen in der Timeline
verweilen.
Auf der Ad vielleicht eine Mikrosekunde länger verweilen. Das ist halt schon perfid mittlerweile. Aber das ist das große Geheimnis hinter dem: Mein Telefon hört mich ab. Ja, es hört euch ab. Nein, es hört nicht das oder analysiert nicht das gesprochene Wort, sondern reagiert quasi auf diese Beacons oder auf diese Leuchtfeuer und die dann irgendwas triggern, was dann das dein Werbeprofil einfach schärft.
Ja.
Das ist im Großen und Ganzen. Gibt es ein paar Spielarten. Ich werde für die Kapitelmarke zu dem Thema werde ich das Schaubild dazu mit hinterlegen. Kann man sich da nochmal angucken, wie das so im Ablaufprogramm.
Ja, und was kann man dagegen tun, könnte. Heiko, Marian?
Ach so, ja, relativ einfach. Geht eure Apps durch und schaut einfach, welche Apps Mikrofonzugriff haben, die
vor allen Dingen welche Apps Mikrofonzugriff haben die ganze Zeit. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Mikrofonzugriff und Mikrofonzugriff. Mikrofonzugriff nur beim Verwenden der App, also ne?
Ja, natürlich, aber ich sag mal meine Lieferando-App, ja, die braucht keinen Mikrofonzugriff, ja. Oder Google Maps braucht vielleicht auch keinen
Mikrofonzugriff. Ja, Google
Maps vielleicht nochmal was anderes.
Genau, wenn du Spracheingabe benutzen möchtest, dann braucht das natürlich Mikrofonzugriff.
Gut, aber über diesem Deckschirm kannst du natürlich bei vielen Dingen Mikrofonzugriff erlauben, aber.
Aber auch dann ja, brauche ich das nur erlauben, zulassen, solange die App geöffnet ist. Ne? Du hast immer bei sämtlichen aktuellen Android-Systemen die Auswahl zwischen ständig und nur, wenn die App geöffnet ist. Und das muss man nun mal in erster Linie für Android betonen, weil es ist nun mal eine Problematik, die tatsächlich in erster Linie Android betrifft. Weil in der heilen Apple-iOS-Welt ist es halt tatsächlich so, dass keine App es kann, ne, im Hintergrund. Also außer Apple kann niemand im Hintergrund die ganze Zeit richtig
mithören. Ja. Und trotzdem fühlt sich Heiko verfolgt. Hm.
Naja, es gibt schon die eine oder andere App, die per Default probiert, das Mikrofon anzuhaben. Genau wie Geolocations und so weiter. Und man sollte ab und zu mal seine Apps einfach durchgucken und schauen, welche Zugriffe auf welche Input-Interfaces denn da bereitgestellt werden, beziehungsweise per Default einfach mitkommen.
Das hat in dem Fall auch gar nichts mit Siri und den anderen smarten Assistants zu tun, sondern das macht halt wirklich eine uncoole App auf dem Handy. Ja? Da brauchst du gar keine Alexa zu Hause.
Nein, ach das.
Die macht's aber halt nicht besser. Das Thema in Summe.
Ich glaube, das ist noch das unschuldigste Device in dem ganzen Zyklus.
Die unschuldige Alexa. Naja. Da haben wir einen schönen Sendung.
Ja. Aber wo wir gerade bei Verbraucherschmutzschutzratschlägen sind. Abgesehen davon, dass man sich ab und zu mal die Berechtigung der installierten Apps angucken sollte, warne ich eindringlich davor, auch wenn man sich irgendwo ganz tief innen drin freut, vielleicht am Flughafen, am Bahnhof, im McDonald's, überall da, wo Leute vielleicht Ladegeräte vergessen und Ladekabel vergessen und angesteckt lassen. Lasst sie dort, wo sie sind. Nehmt sie nicht mit, benutzt sie bitte nicht. Da geht es genauso um den Wandlader wie um das Verbindungskabel. Denn eben jene unschuldig daherkommenden Gerätschaften und Devices können ganz viel schlechtes Karma mitbringen in Form von manipulierten Hardware-Shit. Ja, da gibt's das gibt's jetzt schon ein bisschen länger, jetzt auch in der neuesten Version USB-C auf USB-C. Das OMG-Kabel sieht aus wie ein normales Verbindungskabel, USB-C auf USB-C oder USB-C auf Lightning oder. In dem Kabel ist aber ein bisschen Logik und Technik drin, dass man im Vorfeld füttern kann, was dieses Kabel dann tun soll. Und in der Annahme, du findest so ein Kabel, nimmst es mit nach Hause, benutzt es, besteht immer noch die große Wahrscheinlichkeit, dass es ein im Vorfeld manipuliertes Kabel ist, welches vom Keylogger über irgendwelche Backdoors, über alles, was man nicht so haben möchte, mit auf deine Gerätschaften
bringt. Also es ist quasi wie so ein USB-Stick, den du auf der Straße findest und den du tunlichst nicht einfach in dein Firmennetzwerk einstecken solltest.
Oder in kritische Hardware reinstecken solltest. Ja. Das macht meistens wenig Sinn. Und die Menschheit ist sehr perfide, was das angeht. Es ist jetzt auch schon 3 Jahre her, dass der große Fall bekannt wurde, wo wirklich eine russische Bande an diversen internationalen Flughäfen diverse Ladegeräte im vierstelligen Stückzahlbereich verteilt hat stecken lassen, in Anführungszeichen. Die Leute haben sich gefreut, oh cool, ich habe jetzt einen neuen Charger. Er hat sogar mehr Leistung als mein Alter, nehmen mit nach Hause und holen sich halt einfach die Pestcholera und solche mit nach Hause. Das ist nicht schön. Also ihr im kürzesten Fall gebt ihr halt alles preis, was ihr nicht preisgeben möchtet. Von Passwörtern, Accounts, hast nicht gesehen. Das ist sehr, sehr unschön. Also wenn ihr irgendwo Kabel oder Ladegeräte findet, die vielleicht jemand vergessen haben könnte, dann nehmt sie nicht mit. Benutzt sie einfach nicht.
Schön ignorieren, besser ist es. Ja. Und es ist eher das Kabel als Ladegeräte. Also bei Ladegeräten ist das eher weniger ein Thema. Kabel. Okay.
Ne, Radiogerät ist genauso korrumpiert. Gibt sich nichts. Nur du kriegst halt dieses OMG-Kabel oder die Kabel kannst du einfacher kaufen momentan als die Ladegeräte.
Eben, also
beide Varianten sind nicht zu empfehlen.
Also
wie immer, was du auf der Straße findest, genau. Du auf der Straße.
Ja, Ladegeräte ist es halt,
wie in Hamburg
ist es halt deutlich komplexer, sowas zu produzieren, herzustellen und bla bla bla, weil du halt ein Originaldesign musst das ändern und deswegen, also gefährlich ist wirklich Kabel. Und Kabel ist ja eigentlich auch das Thema, wo es ja immer so, hast du mal ein Kabel? Ich hab nur noch. Ne? Das Schlimme ist...
Geh zum Flughafen, hol dir dein eigenes.
Genau. Das Schlimme ist, dass es ja sogar schon auf diverse Geräte tatsächlich auch Ski-Attacken gab, ne? Erfolgreiche. Also das ist halt
Ski?
Auch,
ja. So wie Manuel Neuer?
Na, das ist halt, ne, über die kabellose Ladeschnittstelle.
Ach, Qi.
Oder ja, ich darf doch QI nicht mehr sagen hier.
Qi. Nein, Qi ist schon richtig.
Siehst du?
Ja, aber ich dachte jetzt an Julian Nagelsmann im Zillertal gerade, entschuldige.
Achso, der war.
Der war Qi fahren.
Ja. Wobei ja, lass uns nicht.
Wieso? Ja. Bayern Dortmund oder was? War doch erst vor kurzem.
Ja, aber das war ja schon unter.
Da breiten wir den Tuchel des Schweigens drüber.
Ach ja, was
soll. Apropos Schweigen, ja. Ich habe jetzt hier eine Grundsatzfrage, Mädels. Wollen wir jetzt zum positiven Zeug schwenken und dann unsere Hörer entlassen oder wollen wir wirklich uns hier noch durch so ein paar Mundwinkel runter Themen arbeiten? Ich will eigentlich gerade eher gut gelaunt sein.
Dann machen wir mit Wein in Mehrwegflaschen weiter.
Ich würde den Mittelweg wählen, ja. Und vielleicht noch ein bisschen was zu Amazon sagen wollen, dürfen, müssen. Und dann mit einer positiven Biergeschichte abschließen.
Biergeschichte?
Eine Biergeschichte. Ja, Wein in Mehrwegflaschen.
Biergeschichte hört sich gut an.
Ja.
Und ein Fundstück haben wir noch. Fangen wir mit Amazon an.
Okay, Amazon. Ja, Carsten, du hast mir vor ein paar Tagen eine Nachricht geschickt und warst ganz überrascht.
Nicht überrascht. Überrascht ist, genau das habe ich doch gerade.
Irritiert.
Habe ich doch gerade rausgemarkert, das Thema. Harter Boykott, Heiko, heute wieder.
Ja, das ist so ähnlich wie hier mit meinem Besuchshund, ne? Der will halt, wenn
ich hab dir doch gerade meinen Wunsch geäußert, ja, dass wir kurz über Amazon reden, dann mit einer schönen Biergeschichte schließen.
Okay, aber maybe you're right, weil das ist was, das müssen die Hörer und Hörerinnen wissen und hören. Nee, ich hatte wieder mal so ein Aha-Erlebnis, und zwar hatte ich ein elektronisches Gerät, welches ich auch benutzt habe. Und dann echt in Skrupel gekommen bin, so ein, es war ein Küchengerät. Also jetzt nicht irgendwie ein Kopfhörer, den man mal anschließt, sagt, mag ich nicht, schicke ich zurück, du merkst fast nichts, sondern es war ein Gebrauchsgegenstand, den ich retournierte. Und auch gar nicht so leicht und auch ein bisschen größeres Paket. Retoure über Amazon, alles feini, ich gebe es in der Packstation ab, krieg umgehend meine Bestätigung. Und die Gutschrift wird erfolgt nach Eingang der Ware. Ja, die Gutschrift ist am Tag drauf gegen Mittag erfolgt. Das heißt, ich hätte da sonst was zurückschicken können. Da no way, dass irgendjemand dieses Gerät geprüft, auf Vollständigkeit überprüft hat, angeschaut hat, respektive, ja. Und das war dann der Moment, wo ich mir auch dachte, was passiert jetzt mit diesem Elektronikding? Geht es direkt zurück zum Hersteller, der darf es wegschmeißen? Schmeißt Amazon das in eins ihrer berühmten Lagerhallen, wo es verschimmelt und besteht irgendeine Aussicht drauf, dass das Gerät ansatzweise refurbished wird oder wird es gleich in die Isar geschmissen?
Das Ding ist, ich habe Folgendes in den letzten Wochen gelernt zum Thema Amazon Deutschland. Das kommt erstmal ganz darauf an, wer hat es denn zu Amazon geliefert?
Irgendein Hersteller.
Richtig.
Nee. zu 99%
nein. Oh, ein Distributor. Leute, hört euch die letzte Folge an, wenn ihr nicht wisst, was ein Distributor ist.
Mhm. Und das gerade mal in 60% der Fälle ist es tatsächlich Distribution. 30% der Zulieferer sind kleinere Händler aktuell in Deutschland. Das heißt,
Marian, mach jetzt nicht du den Pater, sondern komm zum Punkt. Was willst du sagen?
Der Punkt ist, du kannst es bei Amazon nicht pauschalisieren. Weil es kommt wirklich drauf an, wo sie das Ding bezogen haben und mit welcher Vereinbarung.
Da muss ich kurz reingrätschen, denn Amazon verkauft das ja ein bisschen anders. Es ist erstmal für zwischen Amazon und Endkunde, aka Carsten, ist es erstmal egal, ob das ein Hersteller, Distributor oder kleine Händler ist, der für den Amazon das bereitstellt oder
verkauft. Wir reden nicht über Marketplace, wir reden wirklich über Amazon verkaufte Artikel.
Vendor, also irgendjemand verkauft Ware an Amazon, Amazon verkauft an den Endkunden. Ja. Mittlerweile kriegst du ja diese Listung bei Amazon als Verkäufer, der an Amazon Ware verkauft, nur wenn eben genau diese Thematik geklärt ist, nämlich in Form von Amazons höchstes Gut ist das Kundenversprechen. Nämlich der Kunde soll eine sehr flawless und sehr smooth Experience, also eine sehr, sehr einfache Kauferfahrung machen.
Aber da sind sie ja gerade erst bei, ja bei dieser ganzen
nur beim Verkauf. Nein, das ist seit ich mit Amazon Geschäfte mache, ist das immer die gleiche Geschichte. Du hast als Lieferant für Amazon, musst du den Tod sterben, dass Amazon für dich schon vorentscheidet, wir nehmen erstmal alles zurück. Wenn der Kunde sagt, es ist defekt, dann ist es defekt.
Du musst ja nicht mehr, du hast ja Rückgaberecht.
Ja, der Endkunde hat immer Rückgaberecht. Amazon aber nicht. Das ist nicht korrekt. Ich habe das gelernt, dass da Händler gibt. Du wirst
mittlerweile nur noch als Amazon-Vendor eingelistet bei Amazon selbst, wenn du diesen Scheiß benimmst.
Mittlerweile.
Über eine Prozentuale oder über ein 1:1 Gutschriftsystem. Das heißt, Amazon nimmt Carstens vermeintlich defekte Ware zurück und belastet dich als Lieferant. Das ist ein Prozess, das dauert eine Millisekunde. In dem Moment, wo Carsten seine Gutschrift für sein eingesendetes Produkt kriegt, habe ich die Belastungsanzeige hier.
Das ist die Variante, wenn du der Händler bist, der verkauft mit den Übernahmen.
Nein, wenn ich an Amazon verkaufe und Amazon verkauft an Carsten und Carsten sagt, das Ding ist kaputt.
Oder gefällt mir nicht.
Dann nimmt Amazon das zurück. Also wenn du sagst, es ist defekt, nimmt Amazon das zurück und ansonsten nehmen sie es auch zurück. Es kommt nur in eine andere Box. Ja, das eine ist die vermeintlich defekte Box, das andere ist die gefällt mir nicht Box. Oder keine Angabe von Gründen, Fernabgabegesetz mit How You Wanted. Problem ist bei der ganzen Geschichte, dass, wie Carsten schon mit Erschrecken festgestellt hat, dass es keiner mehr prüft. Also bei Amazon
Nein, natürlich
prüft es keiner. Du als Lieferant kriegst es dann auf den Hof gestellt oder auch nicht, je nachdem wie dein Agreement aussieht. Aber du musst dafür gerade stehen am Ende vom Tag. Ob das Ding kaputt ist oder nicht, hat bis zu dem Zeitpunkt keiner angeguckt. Irgendwann, wenn du deine Retourenpaletten von Amazon kriegst, dann kannst du dich damit beschäftigen oder auch nicht.
Genau, interessiert ja keiner.
Also natürlich, dich als Lieferant interessiert es schon am Ende vom Tag, aber in dem ganzen Prozess gegenüber
aber
dem
sonst aber auch niemanden.
Endkunden.
Amazon interessiert es nicht. Der Kunde, ganz im Gegenteil, freut sich. Und ja, klar, irgendwo steht jetzt dieses 1 Meter mal 1,5 Meter Paket rum, nimmt Lagerplatz in Anspruch, wiegt, wird Logistiktisch durch halb Deutschland geschippert oder auch nicht.
Ja.
Das ist ein totaler Irrsinn.
Ja.
Und
kommt
irgendwo vor, Indonesien zum Rotbarsch.
Das wäre Worst Case.
Oder auf dem Korallenriff.
Das wäre Worst Case, aber der Standard ist halt, dass so Sachen, also wenn jetzt die mit den Lieferanten keine Rücknahmen vereinbart sind und so weiter, gehen die Dinger in sogenannte Sammelzentren. Hier in Deutschland ist das größte Sammelzentrum für so eine Ware tatsächlich unweit des Ruhrgebiets. Und geht
von, dann kommt's in die alten Stollen.
Nee, geht von da aus in verschiedenste Recycling- und Verwertungsbereiche.
Also dieses Ding wird aller Wahrscheinlichkeit nicht refurbished, kommt nicht wieder in den Warenkreislauf rein.
Wenn dann nur über den Hersteller oder Händler, richtig, nicht von Amazon-Seite. Amazon drückt es einfach zu 100% oder 120% nicht weg.
Das heißt, entweder hast du jetzt einen grünen Zwischenhändler, der sagt, ich kaufe euch euer Lager weg und refurbische das. Aber der kauft es ja auch nicht zum Original. Also du hast auf jeden Fall einen riesen Wertverlust. Ja,
das ist ja auch der Grund, warum Amazon gerade in Amerika schon anfängt, etwas einzuführen bei sämtlichen Artikeln. Das ein Hinweis. Häufig retournierter Artikel. Oder selten retournierter
Artikel. Okay, das geht mit dem deutschen Recht noch nicht
so obwohl Galaxus macht es ja schon, ne? Auch hier in Deutschland.
Ja, Galaxus sind ja auch
Schweizer. Ja, aber die machen es auch hier in Deutschland. Die sind ja in Deutschland schon am Start und machen es ja hier auf dem deutschen Portal schon 1:1.
Ja. Ne?
Einfach, weil sie sagen, wisst ihr was, Leute, fickt euch.
Ja,
aber das geht jetzt zu tief. Lass uns jetzt
nicht über Digitec Galaxus sprechen, weil die spielen in Deutschland
ja auch keine Rolle. Nee, noch nicht.
Ja, ist aber auch wurscht. Aber darum geht's ja nicht. Also ich und unsere Hörer wollen ja jetzt wissen, was passiert mit meinem Elektrogerät. Also es ist
das obliegt dem Verkäufer, der es an Amazon verkauft hat. Das kann der Hersteller gewesen sein im Direktgeschäft. Es kann der Distributor gewesen sein als Großhändler oder der kleine Händler.
Jetzt sagen wir einfach mal, wer auch immer hat seine Mischkalkulation im Vorfeld mit 10% Retouren, so dass sich das rechnen sagt, interessiert mich nicht.
Genau.
Ich nehme das Ding nicht zurück. Macht, was ihr wollt.
Richtig.
Es ist ja jetzt nicht unwahrscheinlich, oder?
Ansonsten machst du kein Geschäft mit Amazon, wenn du das im Vorfeld nicht unterschreibst.
Also entweder, dass du
wer es nicht mit einrechnet.
Genau, also entweder musst du unterschreiben, dass du alles zurücknimmst und alles gutschreiben musst, oder du
oder du hast eine Pauschale von 8-10%, damit es bei Amazon entsorgt wird. Beziehungsweise Amazon sagt, es ist entsorgt, und oft landet es dann in diesen lustigen YouTube
Ich habe da eine Palette gekauft.
Ich habe da eine Palette für 300 €. Kauf mal gucken, was drin ist.
Okay.
Diese Variante gibt
es auch. Das ist ja natürlich.
Aber das ist wieder der Grund, hier unsere Plattform zu nutzen und einen Aufruf zu starten, meint ihr nicht? Leute, gerade bei solchen Geräten überlegt euch 3, 4, 5 Mal vorher, und wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es zurückschickt, an die 30% geht, dann lasst die Finger davon. Ansonsten bitte nicht bestellen. Also ich fühle mich echt ungut. Stopp,
nein, da mache ich einen ganz anderen Aufruf, nämlich überlegt euch euer Konsumverhalten, bitte, liebe Hörerschaftinnen und Schaffterer. Denn wir sind in Deutschland sehr, sehr happy. Also der Verbraucher ist sehr, sehr happy mit dem Fernabgabegesetz. Du kannst alles innerhalb von Zeitraum X zurückschicken, ohne Angabe von Gründen. Mhm. Dass diese Begebenheit natürlich auch skurrilste Stilblüten treibt. Ich sage nur, Belkin Büro damals, der und die Mädels bestellen sich 3 Kubikmeter Schuhe von Zalando.
Ja.
Ja. Um in der Mittagspause mal zu checken, was geht und was nicht geht, und dann 99% davon zurückzuschicken. Das ist toll für den Verbraucher, das ist toll für dich als Konsument. Geht aber in eine ganz beschissene Richtung, was Nachhaltigkeit und Ökologie angeht.
Ja, du hast die Transportwege, du hast das Verpackungsmaterial, mal vorausgesetzt, dass die Schuhe wiederverwendet werden würden, weil die sind ja nicht getragen. Die sind ja wie neu, die kannst du ja quasi wieder in den Warenkreislauf einführen.
Na, es ist ein Hygieneprodukt.
Wenn sie jemand anguckt, bewertet, einordnet, wiederverkauft. Aber das ist
zu teuer.
Das ist genau.
Im Moment wird es teuer,
Teuer. Es ist eine sündhafte Ressourcenverschwendung. Und ich krieg schon immer Pickel Bereich unterhalb des Bauchnabels, wenn ich auf diversen Plattformen sehe, dass ein Kunde 5 verschiedene iPhone 14 Pro Max Cases bestellt. Mhm. Oder von einer Serie 5 Farben. Du weißt genau, 4 kommen mindestens zurück.
Ja, aber
geh in den fucking Laden, guck dir die Dinger an, die Alter. Die
alles ausgepackt haben, dann dilettantisch wieder eingepackt haben. Du hast auf jeden Fall den Mehraufwand, es neu zu verpacken. Du verbrennst Ressourcen dadurch, dass du neue Verpackungen hernehmen musst, um es für den nächsten Kunden wieder hübsch herzumachen. Denn nur in die Tonne werfen ist auch scheiße.
Ja, ja.
Es ist eine unglaublich ätzende Geschichte, die da hinten dran steht.
Im Prinzip haben wir genau dasselbe gesagt. Wir haben gesagt, überlegt euch ganz genau, ob ihr das Ding auch wirklich braucht. Und wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es zurückschickt, auch nur ansatzweise besteht, lasst es.
Ja. Also ich bin da das mittlerweile...
Das, was ich gesagt habe.
Ja, aber das...
Und du hast jetzt Konsumverhalten noch dazu, aber letztendlich ist es ja dasselbe.
Die Verantwortung des Konsumenten ist da ganz groß. Und, aber wir sind ja hier im Geiz ist Geilland und im Was kostet die Weltland und wir können ja alles bestellen, wieder zurückschicken und wir nutzen das dann auch bis aufs Letzte aus. Und das ist einfach zum Kotzen. Das ist einfach, also aus vielen, nicht nur aus der Händlersicht, aber auch aus ökologischer Sicht.
Ja, das ist auch aus Kundensicht, also aus meiner Sicht, ist doch Aufwand, ne, den Scheiß wieder einzupacken, zurückzuschicken, bla bla bla. Das ist ja auch ein Aufwand.
Ja, aber das, was ich nicht verstehe, Marian, da werde ich gerade mal ganz schnell emotional. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine 5 Artikel wegen nicht gefallen oder sein Abgabegesetz wieder zurückgeschickt, weil ich mir vorher überlege, was bestelle ich mir denn? Ich bestelle mir nicht 20 Sachen, überlege mir dann, oh, das gefällt mir mehr. Das, wenn ich mir das angucken will, dann gehe ich in einen scheiß Laden. Ja, und das ist da kriege ich echt...
Ja, aber genau das habe ich gesagt. Überlegt es euch vorher und Retouren.
Also ich kann mal noch einen kleinen Trick so aus meiner eigenen Welt, von wegen hier so der Techie, der sich natürlich auch jeden kleinen Scheiß gerne mal zusammenklickt, ne? Ich mache das mittlerweile so, ich baue mir dann manchmal so abends noch so einen Warenkorb oder so oder klicke mir irgendwas auf dem Shop zusammen und dann lasse ich das offen. Also ich bestelle nicht mehr direkt. Ne?
Erst am nächsten Tag.
Wenn, dann ja.
Ne? Mache ich auch oft. Mache ich tatsächlich auch oft.
Weil das ist mittlerweile tatsächlich so eine Geschichte geworden, weil mir ist dann halt seinerzeit auch mal aufgefallen, dann so mal hier und da, dann war so ein Bausatz bestellt, dann ist er angekommen, ist doch nicht irgendwie so das, was ich gedacht habe, bla, wieder zurückgeschickt. Alles dumm, weißt du? Und dann habe ich mir gedacht, ey, komm, dann überleg dir was anderes. Und das ist mittlerweile tatsächlich der Trick, der funktioniert. Also das geht sogar so weit.
Setzt aber ein paar Sachen voraus und das fängt an mit Reflexion. Und ich glaube, da scheiden sich einfach die Geister. Du hast eine Wahrnehmung, ein Bewusstsein für das Thema und machst dir deine Gedanken und hast, wie würde Heiko sagen, du hast einen Kopf am Hals. Oder was sagst du da immer?
Oh, du,
ich weiß es nicht.
Wenn ein Hörer von uns jetzt gesagt hat, was ist aber eine geile Idee mit dem einfach warten und offen lassen, dann haben wir schon alles geschafft eigentlich.
Einfach reflektieren. Ja, also wie gesagt, ich war echt so ein bisschen, klar wusste ich's, aber dieser Überservice, der hat mich dann echt zum Nachdenken gebracht. Und ich fühle mich nicht gut, also muss ich, ja.
Nein, das ist, also wenn du Amazon mal von jetzt nicht nur aus reiner Endkundensicht betrachtest, also
die machen das nicht, weil sie mich als Freund haben wollen. Das ist schon klar.
Genau, und sie nehmen, also sie missbrauchen halt oder abusen ihre Marktmacht da ganz extrem und es gibt einen Grund, warum viele große Großhändler, ich sag mal Ingram Micro ist ein schönes Beispiel, die hatten glaube ich so 84 Millionen Jahresvolumen mit Amazon. Die haben Amazon als Kunde ausgerüstet.
Klar.
Ja, mit vielen, vielen Gründen, die ich nachvollziehen kann.
Ja, einer der größten Gründe war die Durchschnittsmarge.
Nein, Marian, das ist die Durchschnittsmarge, bestimmst du jetzt als Verkäufer selbst. Das Problem ist, dass wenn angenommen du schickst 1000 Huawei P20 irgendwas Geräte dahin und Amazon sagt dann, das sind nur 900 angekommen. Was machst du? Du machst einen Fall auf, machst ein Ticket auf, du sprichst mit der KI. Ja, und Amazon sagt, ja, take it or leave it. Entweder du bist part of the game or not. Und da sind halt also Klärfälle in Millionenhöhe aufgelaufen. Und Amazon sagt einfach, nee, müssen wir nicht recherchieren, sowas. Bei uns ist nur so viel ankommen und fertig.
Ich stelle mir ein gescheites Nass und schicke einen Ziegelstein zurück.
Richtig.
Das merken die nie.
Genau.
Jetzt geben wir hier auch noch Tipps.
Es ist nicht nur bei Amazon so, dass viel Dinge ausgenutzt werden, aber Amazon hat das halt sehr, sehr krass forciert in den letzten 5 Jahren, dass sie ihre Lieferanten mit System.
Aber die betreiben das eigentlich schon seit dem ersten Tag. Nur, dass die Lieferanten dieses Prinzip anfangen in Frage zu stellen, das ist eigentlich erst seit 5, 6 Jahren tatsächlich ein Thema. Und
weil sich dann die Verluste so aufsummiert haben, dass...
Genau, richtig. Und das ist das Thema mit der Durchschnittsmarge, weil diese Durchschnittsmarge, weil bei Ingram, das weiß ich von einer anderen Quelle, gab es im Controlling eine andere Art der Berechnung. Oder gibt es seit Neuestem andere Art der Berechnung?
Manche Dinge führen sich halt erst irgendwann zusammen und dann musst du halt die Entscheidung...
Also es ist ja auch so ein Ding gewesen, jetzt mal kurze Wirtschaftsausschweifung, in unserer Branche ist es üblich gewesen, After-Sales-Kosten nicht in den Verkauf einzukalkulieren. Das ist eine Dummheit. Daran sind Unternehmen hier in Deutschland kaputt gegangen, IT-Unternehmen.
Ja, natürlich. Ja. Nur das Problem ist, wenn du es vorher gewusst hättest, hättest du das Geschäft erst gar nicht gemacht, weil unter Berücksichtigung von ein bisschen Schwund bei der Anlieferung, ein paar mehr Retouren als gedacht, das läppert sich und irgendwann ist da keine Marge.
Und Auslöser war am Ende des Tages einfach nur die Dollarzeichen in den Augen.
Natürlich, das war bei uns, wir mussten durch diese schmerzhafte Erfahrung ja genauso durchgehen. Ja, das ist einfach eine Lernkurve. Und genauso convenience und angenehm wie Amazon für den Endkunden ist, weil natürlich ist es toll, wenn du einen unkomplizierten Retourenvorgang hast. Natürlich ist es toll, wenn du Prime Next Day Delivery hast. All diese Dinge sind auf der Endkundenseite.
Ja. Grund,
möchte ich sagen, mit Scheuklappen, aber in der Wahrnehmung...
Klar, wir sind ja auch alle drei Nischen von diesen Dingen, die du gerade aufgezählt hast. Ne?
Ja, ja, klar.
Natürlich, aber ich persönlich, und das kann ich auch jetzt sagen, glaube ich, ohne mir jetzt irgendjemand zu verkratzen, ich versuche, so wenig wie möglich bei Amazon zu bestellen, zu kaufen.
Entgegen der Convenience.
Was ich erschreckend finde, ist, dass es einige Dinge einfach gar nicht mehr sinnvoll woanders zu kaufen gibt.
Ja, und da hat Amazon einfach abgeliefert in Form des Turbokapitalismus. Ja, du machst dich einfach nicht mehr austauschbar. Du bist so groß, too big to fail.
Ach Leute, ist das nicht alles irgendwie alter Wein in neuen Flaschen?
Yes, I like it. I like it.
Der Carsten denkt wieder nur ans Trinken.
Mhm. Aber ist das jetzt eine Bier- oder eine Weingeschichte?
Das ist eigentlich nur Wein in neuen Bierflaschen. Nein, alter Wein. Neuer Wein in alten Bierflaschen.
Aber ich finde es auch sehr, sehr geil. Und weißt du, wo ich es gesehen habe? Tatsächlich? Bei TV Total. Herr Puffpaff war auf der Weinmesse und war an diesem Stand, wo der ihm das erklärt hat, wieso die das machen.
Was war das? War das die
ja, ich denke mal, ne? Größte Weinmesse Deutschlands irgendwie.
Ach nee, die Probe.
Oh, Prowein. Ja, Entschuldigung. Genau. Ja, ja.
Ja, okay, aber um es ein bisschen aufzulösen.
Danke.
Wein wird ja meistens in Glasflaschen verkauft, ja. In Tetrapacks sollte man ihn nicht genießen. Das ist meistens kein gutes Qualitätsmerkmal. Das Problem mit den Glasflaschen ist so ein bisschen, dass das ja auch ein Weg ist. Und prinzipiell ist ja Glas ein Rohstoff, der sich unendlich recyceln lassen würde, wenn dann nicht diese Farben wären, ja. Das ist ein ganz großes Problem. Es gibt ja so Braun-, Grünglas- und Weißglas-Container. Und das die größte Herausforderung für die ganzen Recyclingunternehmen und Aufbereitungsbetriebe ist einfach farbenprühende Menschen, die nämlich braun und grün in Weißglas reinwerfen. Umgekehrt ist nicht
aber ganz du wirst drin, doch nur von dem Tetrapack Wein farbenblind. Wie geht denn das zusammen?
Ich bin methyrisiert. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ja, ja, auf jeden Fall ist Einwegglas auch nicht so nachhaltig, wie viele Leute denken. Denn viele der Chargen, vor allem was Weißglas angeht, werden einfach versaut durch Buntglas, was die Leute reinwerfen. Und dann kann schon kein Weißglas mehr draus gemacht werden. Also drei Flaschen auf 1000 Flaschen, drei Flaschen grün auf 1000 Flaschen weiß in so einem Container machen die Charge eigentlich schon unbrauchbar. Somit ist es mit dem Neverending Recycling ein bisschen schwierig. Und da haben sich ein paar Jungs gedacht, naja, vielleicht können wir ja Wein auch in Mehrwegflaschen verkaufen. Das Konzept gibt's seit 15 Jahren eigentlich. Problem dabei der ganzen Geschichte ist nur, dass dass diese Pfandsysteme und die Rücknahmebedingungen von diesem Weinpfand nicht bundesweit sind, sondern meistens nur sehr klein regional.
Ja, ich sag nur 100 verschiedene, 100 verschiedene Weinflaschentypen nur derzeit in Deutschland im Einsatz bei den Winzern, bei den deutschen Winzern. Ja. Und da sind noch nicht diese komischen. Ja, und
dann warst du noch nicht in Franken gewesen beim
Und da sind noch nicht diese komischen Markenweine, die man in den Supermärkten und so weiter kriegt, die dann auch nochmal Flaschenformen haben und so weiter mitgezählt. Ja. Die kommen noch alle on top, ne, zu den 100 verschiedenen.
Genau, es ist sehr, 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 sehr schwierig. Und wenn du dann pro Flasche irgendwie einen Pfandsatz lokal hast von 4 oder 6 Cent, dann ist müßig. Und ein paar findige Jungs haben sich gedacht, naja, warum nehmen wir nicht einfach große Bierflaschen und packen da den Wein rein.
Und zwar namentlich das Weingut Galler aus der Pfalz. Props gehen raus.
Richtig. Zum Wohl die Pfalz, sag ich dir nur. Ja. Ist ein sehr schöner Denkansatz, eine Verpackung oder eine Mehrwegflasche zu nehmen, die bundesweit anerkannt ist und da dann den Wein reinzupacken. Ist natürlich dann in der Expression der Verpackung des Produkts nicht mehr ganz so geil.
Weil es nicht so gelernt ist. Ich glaube, das ist alles. Also dieses Bild hier, Wein in der Bierflasche, irritiert mich gerade stark, aber das ist rein gelernter Effekt, behaupte ich jetzt mal.
Das ist reine Wahrnehmung.
Das
Look and Feel am Ende vom Tag. Ja. Natürlich schmeckt ein Wein aus einer Mehrweg-großen Bierflasche genauso gut wie aus einer special-designten, halbkrummen irgendwas.
Die du dann nochmal extra zahlst im Zweifel. Jetzt sehe ich hier auf dem Bild einen Kronkorken.
Ja.
Ist das clever?
Ja.
Klar.
Ja. Logisch. Ja, sicher. Warum nicht?
Ja, weil du vielleicht willst du nur ein Viertler.
Ja, aber dann machst du diesen, kennst du diese Gummi, also diese Metallpfropfen mit so einem Gummiteil, den die Flasche zum Zumachen, so diese Flaschenverschlüsse?
Ja, die gibt's schon ganz ewig, lang diese her, Bierflaschenverschlüsse, ja.
Ich weiß gar nicht, dass es die immer noch...
Ja, oder Weinflaschenverschlüsse.
Ja, okay.
Ja. Du willst ja nur nicht, dass mehr Sauerstoff an deinen Wein kommt und er somit oxidiert. Das heißt, wenn du einen Verschluss drauf machst, dann hilft es schon mal. Und man sollte Wein ja eh nicht zu lange aufheben. Und wenn er nicht mehr schmeckt, dann verkochst du ihn halt. Ist auch okay. Von daher ist ein Kronkorken vollkommen okay. Weil bei der Tradition, also mittlerweile sind wir ja bei zu 95% bei Weinflaschen mit einem Drehverschluss.
Ja, eben.
Vor 15 Jahren waren
Korken.
Das alles noch richtige Korken. Ja, aber dadurch, dass der Kork zu schnell geschält und geerntet wurde, Qualitätsverluste, bröselig, Wein schmeckt nach Kork, all diese Dinge wurden eigentlich mit dem Metalldrehverschluss erschlagen. Und wo ist denn der Unterschied zwischen einem Kronkorken und einem Drehverschluss?
Exakt.
Keiner.
Und man hat
Drehverschluss
ja sowieso
kannst du halt wieder zumachen, Kronkorken brauchst du halt einen Zusatzdevice, was du wieder extra reinigen musst, etc. Drum die Frage. Nein, aber ist ja alles
das
gut.
Das brauchst du nicht. Ich habe hier so ein Plastikding von der Allianz, das habe ich mal als Werbegeschenk bekommen. Damit ist wirklich, das machst du den Klokorken, den du mit dem Flaschenöffner aufgemacht hast, drückst den einfach wieder drauf, nimmst dieses Ding, drückst einmal drauf und damit drückst du den Kronkorken wieder platt und der ist wieder fest.
Im Zweifel schnürst du halt ein kleines Bundle mit so einem Kronkorken dazu als Winzer und lieferst den mit. Also das ist.
Aber der Ansatz ist
der Ansatz ist super. Super. Ich wollte ja auch gar nicht Wasser in den Wein schütten.
Oh. da finde ich das
in Vino
da finde ich das Etikett so geil von denen. Wir müssen auf jeden Fall das hier verlinken. Ne? Zweiviertelwein, Profiwein aus der Pfalz, kein Hopfen und Malz.
Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Das ist, macht auf jeden Fall Sinn, das unter der Rubrik positives Zeugs zu führen. Ne?
Absolut.
Ja. Und vielleicht schafft es ja jetzt dann auch irgendwann mal die Wein-Mehrweg-EG tatsächlich eine deutschlandweite Pfandflasche 0,75 Liter einzuführen, weil die haben sie nämlich auf der ProWein auch noch angekündigt. Das stand ja auch noch in dem Artikel. Ne?
Macht definitiv Sinn.
Schöne Sache.
Ja, weil die 1-Liter-Flasche, die hat es ja aus Bavü nie rausgeschafft. Diese 1-Liter-Mehrweg-Weinflasche, die es da schon gibt bei einigen Winzern.
Ja, aber das macht schon Sinn, wenn du dann noch ein System und noch ein System.
Also lokale Ansätze gab es schon vor 15 Jahren, wird es immer noch
geben. Ja, aber dann müsstest du ja alle Winzer an einen Tisch kriegen und eine einheitliche Weinflasche.
Also die meisten Winzer sind da mittlerweile offen
für, ne? Carsten.
Tatsächlich.
Der Handel ist das Problem.
Ja. Und dann kaufen wir uns jetzt irgendwann unser 20er Tragerl Frankenwein oder
ja, 6 Liter lang schon.
Ja?
Du musst überlegen, 6 Liter Wein sind im Kopf so ergiebig wie ein Kasten Bier.
Ja, vielleicht sogar mehr. Ja. Ein Kasten Bier sind 20 Liter. Ich glaube, das
ja, aber nur mit
wiegt sich nicht auf.
4%.
Ja, aber hast halt nur 5% im Schnitt gegen 11%.
Ich sage, das wird sich nicht aufwiegen. Nein.
Das geht sich nicht aus, wie der Wiener das sagt.
Ja. Ja. Ja, und dann kommen wir mit einer Ankündigung, das Fundstück der Woche aus der Kiste raus. Noch eine positive Nachricht. Ab nächsten Dienstag, den 11., wird's auf der Apple-Seite ein kostenloses Steve Jobs E-Book geben.
Ja.
Und das ist produziert von unter anderem seiner Witwe. Mit ganz engen Bekannten und es ist keine Biografie in dem Sinn, nein, sondern es ist also einfach so eine Zitate-Sammlung.
Genau, es sind Sammelwerke seiner Reden, Interviews und auch Briefe, Schriftwechsel, E-Mails, Briefe sind wohl mit dabei.
Genau.
Ja.
Damit wollten sie so ein bisschen die Persönlichkeit nochmal hervorheben. Es gibt ja diese ewig lange Biografie von seinem Hausbiografen, die ist schon recht gut und die ist, glaube ich, auch offiziell anerkannt, aber sie wollten eben halt noch einen, wie steht hier, intimeren Blick auf diesen Steve Jobs gewähren. Und das ist ab kommender Woche als E-Book kostenlos auf der Apple-Seite. Habe ich ein bisschen gewundert, als ich die Rubrik las, die finde ich natürlich gerade nicht, weil die kannte ich nicht. Hier, nein, doch nicht. Na, auf der Webseite von Apple unter der Steve Jobs Archiv Webseite. Mhm. Also die scheint es tatsächlich zu geben. Bin noch nie drüber gestolpert. Ab nächster Woche für Umme zum Download für alle, die sich dafür interessieren. Finde ich eine schöne Sache.
Ja, ist auf jeden Fall eine coole Idee.
Oh, das ist nice. Das ist nicht so schlecht. Wann gibt es das als Hörbuch?
Wir werden es vertonen.
Wollte ich gerade sagen, wenn wir es gesprochen haben.
Mach es zu unserem Projekt, okay? Ich verstehe.
Die Gadgetfunk-Studios laufen auf Hochtouren. Ja.
So schaut's aus. Vielleicht nicht mal jede Woche, aber 2 wöchentlich.
Ja. Oder 4 oder 6.
Lass mal.
Genau.
Wir lassen uns das offen.
So richtig. Schaut's aus.
Ja,
ja und dann bleibt mir eigentlich gar nichts mehr anderes übrig, als all die anderen schönen Themen, die wir rausgesucht haben, auf die nächste Folge zu schieben.
Mhm.
Genau.
Da gibt's
zum Beispiel das Rabbit Hole der Woche. Das ist so tief, dass wir nicht mal den Inhalt kennen.
Oh, das gibt es. Heiko und ich haben heute schon drüber geredet, aber das tun wir euch nicht an.
Nee, das machen wir genau. 100. Ich denke, mit 1,30 sind wir ganz gut unterwegs für diesmal. In diesem Sinne. Ne? Schickt nicht so viel Zeug zurück bei Amazon und Co. Ne? Denkt an die Umwelt und denkt an eure arme Hände.
Oh, und einen Aufruf haben wir noch, Heiko. Genau, du musst von deinen Erfolgserlebnissen auf der Messe erzählen. Über die vielen positiven Rückmeldungen, dass endlich wieder eine Podcast-Folge veröffentlicht worden ist. Also.
Oh, ja, ich war ja extremst überrascht, wie viele Leute mich auf dem letzten APR Summit von der ComSpot Partner Network Institution.
Also Heiko war auf dem Event.
Warum? Ich habe mich mit anderen Menschen getroffen irgendwie mal so. Und es kam mehrfach die Frage, ob wir keinen Podcast mehr machen. Das fand ich doch schon sehr nett, ja, weil ich hätte mich auch gefreut, wenn die Leute einfach mal unser Kontaktformular auf gadgetfunk.de genutzt hätten oder
Der Deutsche ist einfach
Kommunikationskanal, ein Muffel,
was das angeht. Ist einfach so.
Aber ihr tut uns einen großen Gefallen, wenn da mal wirklich Resonanz kommt. Positive natürlich allen vorweg, aber auch überhaupt. Weil so ist man manchmal so ein bisschen allein, wenn man da so zu dritt in den Äther spricht und überhaupt keine Reaktion kommt. Und drum fand ich, also Heiko hat sich vor Ort gefreut, ich habe mich tierisch gefreut, als Heiko mir das erzählt hat. Und sagt, da sind sie ja, unsere Hörer. Ja, sie mögen uns ja doch. Also gibt einfach ein bisschen.
Aber sie teilen uns das halt
so. Ja, genau. Seid nett, freut euch, redet drüber. Alles gut. Und damit jetzt wirklich, Tür zu.
Genau. Einen schönen Abend, haut rein oder einen schönen Tag.
Frohe Ostern, dicke Eier.
Genau. Und, oder schöne Ostern gehabt zu haben, je nachdem, wann ihr uns hört. Das kriegen wir schon hin.
Schluss jetzt. Gute Nacht. Bis bald.
Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viert euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.